Herzlich willkommen zu Berufung.
Der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
Von und mit Franziska Spenner
und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo Benjamin.
Hallo liebe Franzi und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau, wir haben uns hier wieder zusammengetroffen, um für euch eine neue Folge aufzunehmen und wollen uns mit dem Thema Krankheiten und ganz speziell Burnout im beruflichen Kontext beschäftigen. Und Benni, da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Wenn es dir nicht gut geht und du zu Hause bleibst, also dich wirklich krank schreiben lässt, sagst, ich kann meine Arbeit an diesem Tag nicht wahrnehmen, außer diesem körperlichen Empfinden, was man dann hat oder manchmal auch, also es muss ja nicht immer körperlich, kann ja auch geistig, psychisch, seelisch, also was macht das mit dir?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wegen irgendwelcher mentalen, psychischen Geschichten oder so war ich jetzt noch nicht krankgeschrieben. Deswegen kann ich darauf jetzt nicht antworten, wie es mir da ging. Aber wenn ich körperlich krank bin und körperlich auch wegen körperlicher Sachen krankgeschrieben bin und ich habe das erst Ende letzten Jahres wieder gehabt, da hat mich doch meine Grippe oder eine ausgedehnte Erkältung erwischt und ich habe mich krankschreiben lassen müssen, weil es einfach auch wirklich nicht ging. Obwohl ich noch gedacht habe, na, es geht und ach, morgen ist es Sonntag, morgen wirst du schon wieder fit sein. Montagmorgen dachte ich mir so, Alter, wie könntest du gedacht haben, heute ist wieder gut. Bin dann zum Arzt, habe mich krankschreiben lassen und ich habe mich einfach schlecht gefühlt, weil ich mich von der Arbeit abgemeldet habe. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich krank war. Weil ich mich unsozial, ich hatte das Gefühl, ich bin unsozial. Paradoxerweise.
Inwiefern unsozial?
Naja, man muss sich ja vorstellen, und das ist ja, ich sag mal, in unserem Beruf, muss man ja sagen, aber auch in anderen Berufen, ne? Also meist ist ja so, wenn du krank bist, dann macht ja keiner deine Arbeit. Und es gibt vielleicht Arbeiten, also so war es bei mir vorher in den Jobs, die ich vorher hatte, in den Berufen. Wenn dann was liegen geblieben ist, teilweise hat es vielleicht ein Kollege übernommen, man hat sich irgendwie ausgetauscht, so ganz notwendige Sachen. Und manchmal war es halt nicht schlimm, wenn es eine Woche später gemacht wurde. Aber was ist der Fall jetzt, wenn wir krank sind oder waren oder wenn ich krank war? Naja, es ist natürlich mein Unterricht ausgefallen und ich wusste, die Schülerinnen und Schüler, denen fehlt jetzt ihr Unterricht. Und das gibt mir ein besonders schlechtes Gefühl.
Ja, also ich finde auch, wenn man das jetzt mal auf diesen Lehrberuf überträgt, aber ich hatte das tatsächlich auch bei meinen vorherigen Berufen, also sowohl als Physiotherapeutin auch als Sozialarbeiterin, da fand ich das noch viel extremer, weil in der Schule manchmal bietet sich dann an, wenn du Themen unbedingt schaffen willst, dass du vielleicht nochmal irgendwo eine Zusatzstunde bekommst oder das didaktisch reduzieren kannst oder du hast vielleicht in deinem Plan schon irgendwie am Ende dir ein paar Stunden freigehalten, weil sowas einfach passiert, dass Unterricht mal ausfällt. Aber insbesondere in Bezug auf meine Patienten und auch auf das Klientel in der sozialen Arbeit war es noch viel, viel schwieriger für mich, weil ich wusste, deren Leben bleibt ja nicht stehen, deren Schmerzen vergehen nicht, deren Leiden, weswegen ich sie vielleicht begleitet habe, also ich habe ja auch in der Schulbegleitung gearbeitet, das lässt ja nicht einfach nach, nur weil ich auf einmal nicht da bin. Und da muss man ja auch sagen, natürlich soll es immer dahin gehen, dass die Personen sich auch selbst helfen können und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich dann immer schon so ein harter Schlag gewesen, wenn ich wirklich morgens nicht aus dem Bett gekommen bin und wusste, oh, ich muss jetzt bei meinem Träger anrufen, ich muss jetzt sagen, ich kann heute nicht. Die Kinder haben das ja dann auch ad hoc in der Schule erfahren, sie kommt heute nicht. Und das ist ja ganz viel, was das so mitzieht. Und deswegen, also für mich hat dieses Kranksein auch immer, also das geht immer mit einem schlechten Gewissen einher. Und ich merke einfach, also ich sage jetzt fast stolz, also mir ist das in letzter Zeit so aufgefallen, dass ich seit fast einem Jahr nicht mehr krank war. Und ich finde es eigentlich total doof, dass man das so sagt, weil für viele Sachen, also gerade was so grippale Infekte und so weiter sind, jeder Mensch hat ein anderes Immunsystem. Ich kenne es ja nun auch also aus nächster Nähe, wie das ist, wenn auch jemand damit Probleme hat und wenn man einfach gesundheitlich geschädigt ist und da einfach leichter angreifbar und weiß auch, dass das nichts damit zu tun hat, dass man auch keine Lust hat, auf Arbeit zu gehen.
Ja, das ist auch so. Also das, oder ich will mal sagen, es gibt natürlich immer auch schwarze Schafe und so, die haben wir vielleicht alle auch in unserem Berufsalltag kennengelernt und so. 6 Wochen Urlaub plus 2 Wochen auf dem gelben Schein und so. Kennt man, irgendwie hat man alles mal gehört. So. Aber in den allermeisten Fällen ist man, wenn man krank ist, ist die betreffende Person wirklich krank. Und dann ist die meistens so krank, dass es auch nicht irgendwie geht. Und naja, ich habe ein bisschen Schnupfen und ich gehe trotzdem auf Arbeit. Sondern man ist ja wirklich erkrankt. Und ich finde es halt trotzdem, also erstmal sehr interessant, dass es eigentlich bei dir vor deiner Lehrertätigkeit krasser war, dieses Gefühl. Aber ich kann es natürlich total nachvollziehen, weil das noch viel stärker, glaube ich, waren die Leute noch viel stärker von dir als einzelne Person abhängig, als das vielleicht jetzt ist. Natürlich fällt auch jetzt irgendwie dein Unterricht aus, wahrscheinlich, wenn du krank bist. Gehe ich mal von aus, oder du?
Es war ja noch nie so. Okay. Aber wir hatten tatsächlich heute erst das Thema. Und dann habe ich mir gedacht, oh, dann würde ich, glaube ich, spontan Arbeitsaufträge reingeben. Aber das ist ja dann, aber ich bin auch eine schlechte Krankpatientin, sagen wir es so, eine schlechte kranke Person. Ich kann mich auch gar nicht richtig ausruhen.
Was würdest du denn dann, oder wie war es denn bisher, wenn du krank warst?
Ja, da musste ich, also da war es ja nicht ja, gut, so, dass da ich irgendwas reingeben konnte oder so. Aber dann habe ich schon versucht zu sagen, okay, wenn das jetzt Montag war und ich war krank, dann wusste ich, okay, ich könnte ja Donnerstag und Freitag die Patienten machen, damit die und macht dann mehr Stunden. Was ja total auf gut Deutsch hirnrissig ist, weil man braucht ja also erstmal schon abzuschätzen, wie lange die Krankheit überhaupt geht, ist schon, also damit setzt man sich ja wieder unter Druck. Und dann natürlich auch zu sagen, und wenn ich dann wieder gesund bin, haue ich gleich mit 150% Power rein. Das meine ich gerade, du hast gesagt, also wegen so seelischen und psychischen Sachen war ich noch nie, oder wir sagen vielleicht mal physisch und psychisch, weil geistig und seelisch wird auch häufig zusammengezählt. Du sagst jetzt, wegen psychischen Sachen war ich noch nie zu Hause, das kannst du nicht beurteilen. Aber ich denke, dieser mentale Leistungsdruck, den ich absolut, also wo ich absolut sage, dass der in den letzten Jahren gestiegen ist, wir hatten uns da, glaube ich, auch privat schon mal drüber unterhalten, der wirkt natürlich auch mit auf diesen beruflichen Druck ein und der macht auch häufig körperliche Beschwerden. Also das ist jetzt schon knapp 10 Jahre her. Da war ich eine ganze Weile mal krankgeschrieben und hatte chronische Rückenschmerzen. Und die haben sich in Luft aufgelöst, nicht durch irgendwelche körperliche Betätigung, sondern indem ich meinen damaligen Job gekündigt habe, meinen Wohnort gewechselt habe und eine ganz andere Richtung eingeschlagen habe, weil sie mich einfach komplett unter Druck gesetzt hat und ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und deswegen, ich finde, man kann gar nicht Körper und Psyche voneinander trennen. Und als wir uns eben mal unterhalten haben, natürlich haben wir heute die Möglichkeit, uns ja noch besser selbst zu verwirklichen, aber neben diesen beruflichen Anforderungen kommt noch viel mehr dazu und das ist ja dann so, sage ich mal, wo die Stufe dann auch Burnout kommt, dieses Ausgebranntsein, weil man ja gar nicht mehr richtig trennen kann zwischen beruflichen Anforderungen, privaten Anforderungen und was mache ich eigentlich wirklich für meinen Freizeitausgleich. Und was mache ich, um mich in irgendeiner Weise ständig voranzubringen, zu optimieren, anzupassen und so weiter?
Ganz interessant, was du da gerade sagst und wie du das auch beschrieben hast, was bei dir ein Krankheitsbild war, also zumindest als es sich körperlich manifestiert hat. Ich würde dich an der Stelle mal fragen, was glaubst du denn, was im Jahr 2022 so die 3 häufigsten Krankheitsarten waren, weshalb Arbeitsunfähigkeit in Deutschland stattgefunden hat, also womit Leute wirklich krankgeschrieben waren.
2022. Na gut, das ist noch Pandemiezeiten, also ich glaube so, das spielt auf jeden Fall auch noch eine Rolle, Infektionen und so weiter, aber ich glaube vermehrt auf jeden Fall Depressionen, Stresssyndrome, also Richtung Burnout auch. Und weniger sowas wie körperliche Gebrechen oder irgendwelche Operationen und so weiter.
Gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Du kennst natürlich jetzt nicht diese Einkategorisierung, wie die das hier gemacht haben. Ich habe mir hier meine Statistik angesehen und das häufigste war tatsächlich Atmungssystem, also sicherlich Lungeninfektionserkrankung. Das waren 20% der Krankschreibungen. Dann kam schon Muskel-Skelettsystem, also Rücken. Klassischerweise. Rückenkrankheit ist ja das Ding quasi, man muss ja fast sagen, die Bürokrankheit Nummer 1. Das waren auch knapp 18%. Und dann kam schon psychische Erkrankung. Also an Platz 3 mittlerweile mit 15% ist einfach in der Arbeitswelt psychische Erkrankung. Und das kam, finde ich, gerade noch mal, auch dazu jetzt direkt eine Frage, aber das kam gerade auch so ein bisschen raus, als du erklärt hast, wie es dir ging, in deinen Jobs soziale Arbeit oder eben Physiotherapie. Denn ich würde dich auch nochmal fragen, was glaubst du denn, was so die Branchen und Berufsbereiche sind, wo am meisten psychische Belastung zu Arbeitsunfähigkeit, ja, also zur Krankschreibung führen? Welche Berufsbereiche?
Also ich glaube auf jeden Fall Gesundheit, Pflege und der soziale Bereich.
Ja, runtergebrochen ist es auf jeden Fall so. Mhm. Ja. Also ganz groß sind auch Berufe im Dialogmarketing. Mhm. Die haben natürlich auch viel mit Menschen zu tun.
Ja.
So. Berufe in der Haus- und Familienpflege.
Mhm.
Da sind wir in dem Bereich. Dann kommt schon Berufe in der Altenpflege.
Also Pflege, ja.
Das genau. Dann Heilerziehungspflege und Sozialpädagogik. Mhm. Gesundheits- und Krankenpflege. Also ne, man merkt, das hat so einen Einschlag. Dann kommt noch die Ergotherapie, Berufe in der Erziehungswissenschaft, Sozialverwaltung und Sozialversicherung. Also alles Berufe oder Berufsbereiche, wo man im engen Kontakt mit Menschen steht. Und das führt ja eigentlich fast, man könnte ja fast die Schlussfolgerung oder zumindest die Korrelation ableiten. Menschen machen Menschen krank. Psychisch zumindest.
Ja, also als Überträger auf jeden Fall, absolut. Und auch psychisch, du sagtest ja, das wäre so Platz 3 der häufigsten Krankheiten. Und dann Platz 2 waren ja diese Muskelerkrankungen, also Rücken. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Bei mir war das der Rücken im Endeffekt, der Knoten ist geplatzt dadurch, dass ich was an meiner psychischen Gesundheit geändert habe. Und das verraten ja die Zahlen gar nicht, inwiefern hängen denn die Krankheitsbilder eigentlich miteinander zusammen.
Ja, genau. Also ich glaube da, also das ist eine blöde Formulierung, da ist die Medizin noch nicht so weit, würde ich nicht sagen.
Nee, also diagnostisch ist das, glaube ich, einfach ein riesiges Thema, weil du gehst zum Allgemeinmediziner, sagst dein Symptom und er kann ja, also das muss man ja wirklich auch sagen, man wird ja nicht von oben nach unten durchgecheckt und erstmal gefragt, was stresst dich gerade und so weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so eine Hausärztin und ich war jetzt in diesem Jahr, als ich in der Grundschule gearbeitet habe zum Beispiel, so oft krank wie noch nie. Also das Jahr, das Schuljahr 22/23, was, also jetzt befinden wir uns ja im Schuljahr 22/23, das vorherige, wo ich in der Grundschule gearbeitet habe, da war ich so oft krank wie noch nie. Das war vor Weihnachten 2022, waren das fast 6 Wochen. Da war ich 3 Wochen krank, bin 2 Tage wieder in die Schule gegangen und mich hat es direkt wieder umgehauen. Und es war einfach diese Kombination aus, ich kam aus dem Studium, aus vielem Sitzen, auf kleinen Stühlen. Also es war nicht ergonomisch genug. Plus wir hatten immer noch ein bisschen mit natürlich Pandemie, erhöhte Infektionskrankheit. Man hat lange Maske getragen, auf einmal ist man in einem Raum mit ganz vielen Kindern. Und es hat mich komplett umgehauen. Und ich habe mir nach jeder Woche eingeredet, ach, morgen gehe ich wieder. Und den Fehler, den ich da aber gemacht habe, und das muss ich jetzt, das ist bei Krankheit und gerade, wenn wir das im beruflichen Kontext sprechen, ich habe nebenbei noch studiert und ich habe eine Masterarbeit geschrieben und ich habe auch noch ein Buch geschrieben. Und das war, glaube ich, mein großer Fehler, weswegen sich auch die Krankheit auf 6 Wochen ausgedehnt hat, weil wir ja mittlerweile gefühlt nicht nur im Beruf Anforderungen an uns stellen, das ist das, was ich vorhin schon mal sagen musste, sondern auch privat, wir an relativ viele Deadlines gebunden sind, die wir uns natürlich selbst auferlegen, aber die man natürlich auch erfüllen will, weil man sich denkt, oh, das Leben muss doch mehr zu bieten haben als jetzt der Job und ich muss doch das und das, also wie du mit deinem Tanzen beispielsweise, wenn da jetzt irgendein Workshop ansteht und so weiter, dann hängst du dich ja auch rein, dass da alles läuft.
Ja, grundlegend erstmal volle Zustimmung. Ich verstehe, was du meinst und es bringt mich jetzt auch gerade wieder so, gibt mir so den Impuls, nochmal tiefer drüber nachzudenken, aber es ist schon so, dass die Anforderungen im Job, die in den letzten Jahren gestiegen sind, dazu führen, dass wir versuchen, irgendwie ein Gegengewicht aufzubauen. Es gibt ja nun den geflügelten Begriff Work-Life-Balance, ne? Aber wenn man sich wenn man sich das mal wirklich vorstellt, eine Balance, eine Waage aus Arbeit und Leben, was schon eine komische Formulierung ist, weil das bedeutet, Arbeit gehört irgendwie nicht zum Leben, das ist schon mal eine ganz seltsame Formulierung. Also sagen wir mal Arbeit und Privatleben und dann wiegt diese Seite der Arbeit immer schwerer und die Konsequenz, die wir daraus ziehen, ist, wir müssen die Seite des Privatlebens ähnlich schwer machen, damit das wieder in Waage ist. Das ist doch total dämlich.
Entlastung schaffen, tun, machen. Natürlich ist es dämlich. Deswegen kommen wir vielleicht von dem Bild der Waage ein Stück weit weg und stell dir mal eine Wasserwaage vor. Mhm. Ich finde, wir sollten uns zwischen diesen zwei Polen befinden und nicht irgendwie da Gewicht aufladen, sondern immer wieder sagen, okay, jetzt hatte ich zu viel davon, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen davon. Aber nicht immer sagen, ich belade mich noch mehr, damit irgendwas
wieder ausgeglichen nach unten.
Genau. Wird, ja. Also ich finde, wenn man schon beim Wagenbild bleiben soll, sollte man auf jeden Fall eine Wasserwaage nehmen und sich dann in der Mitte positionieren und sich sagen, und das mache ich sehr strikt, wir haben uns ja jetzt davor schon ein bisschen unterhalten, also wir haben jetzt März, wenn die Folge rauskommt, und ich habe meinen Nebenjob gekündigt, ich habe mir einen festen Tag die Woche, wo ich wirklich gar nichts mache, also selbst Verabredungen, da gucke ich immer, also nicht, dass die so zu bombardiert sind. Ich bin wirklich mit meinem sozialen Kontakt zurückgefahren, weil ich mir einfach denke, was bringt mir denn das, wenn ich nach 10 Stunden Arbeit mich mit meinen Freundinnen treffe und dann klage, wie anstrengend der Tag heute war. Also dann sehe ich die lieber alle 2 oder 3 Wochen.
Und man hat aber ein positives Miteinander.
Hab total viel Zeit mit denen und kann sogar eine coole Aktivität machen, weil ich noch Energie habe. Aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ich glaube, diese Erkenntnis und diesen Schritt zu gehen, mich auch zu sagen, ich konzentriere mich beruflich nur noch auf eine Sache, zumindest die im Fokus steht und so weiter, das hat bei mir jetzt Jahre gedauert, weil ich immer dachte,
Ja, aber es ist doch eine gute Erkenntnis. Also wenn du die für dich gewonnen hast, vielleicht, also es ist ja, ich sag mal, Erkenntnisgewinn ist ja nichts Lineares und jetzt weiß ich das und dann ist das so, sondern es ist ja auch ein Vor- und Rückirren.
Ja.
Aber wenn du zumindest an dem Punkt bist, dass du es für dich erstmal verbalisieren kannst, ob du das morgen und nächste Woche auch noch so siehst oder ob du dir dann sagst, ach komm, ist ja mal was anderes. Mhm. Aber das für sich erstmal so festzustellen, ist auf jeden Fall ein riesiger Mehrwert. Und da muss man, glaube ich, generell hin. Also wer feststellt, dass er irgendwie in sich eine Disbalance fühlt, also ich würde jetzt wieder auf die Waage irgendwie kommen, dann muss er wirklich auf den Prüfstand stellen, was läuft in meinem Leben oder was zieht mir da diese Energie und was kann ich vielleicht verändern? Und nicht, ich habe einen harten Job, also muss ich mit einem harten Privatleben dagegenhalten und ich muss versuchen, gut, nun bin ich da vielleicht nicht das Paradebeispiel für, das bist du eher so das Pendant dafür, sage ich jetzt mal von uns beiden. Aber auch wenn man viele und einen großen Freundeskreis hat, du kannst nicht absichern, oh, ich muss jeden irgendwie wenigstens alle 2 Wochen mal sehen. Das funktioniert nicht und dann ist es eben, wenn man zu viel Druck macht, dann kommt eben am Ende auch nur Mist raus.
Ja, also ist definitiv so. Und wie du schon sagst, es ist ein eigenes Empfinden. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn er an diesem Punkt ist, weil wir sind auch einfach unterschiedlich leistungsfähige Menschen. Und ich finde, wir sind jetzt schon, wir haben Deep Dive gemacht, direkt in das Thema rein. Ich möchte aber auch noch mal, also wenn man einfach von Krankheit spricht, sollte man auch das Thema Gesundheit kreuzen. Und das ist ja das, was wir alle haben wollen, mentale, körperliche Gesundheit. Und die WHO beschreibt Gesundheit als einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Also gehe ich mal jetzt davon aus, ich habe jetzt keine Krankheit, ich habe kein Gebrechen. Und um jetzt aber zu sagen, ich bin ein gesunder Mensch, muss bei mir gerade auch noch alles körperlich, geistig und sozial stimmen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade hier dir gegenüber sitze, habe ich schon gute 8 Stunden vollen Input hinter mir. Ich bin müde. Ich bin geistig einfach, es fällt mir schon schwer, mich zu konzentrieren, aber es macht mir total Spaß, hier mit dir zu reden. Sozial fühle ich mich deswegen sehr gut, weil ich mich mit dir austausche, weil ich weiß, dass ich gerade einen ganz tollen Input schaffe irgendwie, auch vor allem für mich selbst auch. Und aber vollständig körperlich, ich merke schon, ich habe heute sehr viel gesessen und mein Rücken, der sagt mir schon, ey Franzi, du könntest dich jetzt mal ein bisschen bewegen. Und wenn ich jetzt diese Definition so millimetergenau auseinandernehme, dann sitzt hier eigentlich kein gesunder Mensch vor dir. Und das finde ich schon.
Ja, es ist ganz interessant, weil du hast das vorgelesen und ich dachte mir so, okay, wer ist denn dann gesund? Also, weil ich finde es dann ganz, ganz schwierig, wenn jeder das für sich so mal wirklich reflektieren würde, würdest du ganz wenig, nach der Definition, ganz wenig gesunde Menschen finden.
Genau, und auch vor allen Dingen nur punktuell für einen Moment, weil es gibt immer, also gerade wenn ich mit Menschen, deswegen sind ja auch so viele im Sozialpflege- und Gesundheitsbereich krank, wenn ich mit Menschen arbeite, dann komme ich einfach an Reibungen nicht vorbei. Und die bringen mich ja auch, also die erzeugen ja auch Energie und das führt zu Entwicklung. Also wenn ich für immer heute hier sitzen bleibe, dann ist es okay, aber damit werde ich halt einfach nicht weiterkommen. Und weil mich das auch so ein bisschen gestört hat, die Definition, habe ich nochmal weiter recherchiert und bin auf eine Aussage von Nietzsche gekommen, bekannter Philologe und Philosoph, denke ich, kenne einige. Und er beschreibt es beispielsweise so, dass Gesundheit dasjenige Maß an Krankheit ist, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Und das, finde ich, ist wirklich eine Definition auch im Sinne aller chronisch kranken Menschen.
Ja, ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung, und ich hoffe, ich erkläre jetzt keinen Quatsch, aber mich, das ist einfach, ich habe einfach diese Assoziation dazu gerade im Kopf. Wenn du zum Beispiel eine Pflegestufe beantragst, dann geht das ja gar nicht drum, okay, was weiß ich, Schlaganfall im Kleinhirn, motorisch beeinträchtigt, du kennst dich da besser aus als ich, zwei Patienten mit Schlaganfall im Kleinhirn, beide kriegen dieselbe Pflegestufe. Nein, es geht darum, wie sehr ist der eine oder jeder individuell in seinem Leben beeinträchtigt mit dieser Erkrankung, aber auch mit allen Rehabilitationsmaßnahmen. So, und der eine, du kannst das gerne ins rechte Licht drücken, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber so habe ich es, also ne, Hörensagen vielleicht auch ein bisschen. Der eine kommt damit ganz gut klar und kriegt deswegen nicht so eine Unterstützung, darauf will ich es mal runterbrechen. Und der andere, die andere, hat da richtig Probleme mit und kriegt dann glücklicherweise ja auch die Unterstützung, die sie oder er vielleicht braucht. Aber das wird dann eben mit zweierlei Maß gemessen und das erinnert mich jetzt so an diese Nietzsche-Geschichte.
Ja, Pflegestufe ist jetzt ein extremes Beispiel und da muss ich jetzt sagen, also da habe ich mich auch viel beschäftigt und belesen, einfach weil es mich gerade auch privat betrifft. Und es gibt Leute, die ganz klar eine schwere chronische Erkrankung haben, die sie nie wieder loswerden und die klipp und klar sagen, ich möchte keine Pflegestufe, solange wie ich keine benötige. Und andere, die noch keine Einschränkungen haben, aber trotzdem sagen, ich habe diese Krankheit und ich weiß nie, wo es hingeht und ich möchte jetzt eine Pflegestufe. Also deswegen, Pflegestufe finde ich gerade ein sehr extremes Beispiel, darauf bezogen, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und das liegt natürlich auch nicht fern. Deswegen wird sowas ja auch individuell geprüft und angefasst. Und es sollte nicht heißen, ja, du hast Krankheit XY und diese Pflegestufe steht dir zu, weil das jeder Mensch einfach anders damit umgeht. Also umgehen im Sinne von anders damit leben kann, andere Auswirkungen hat und so weiter.
Aber wie gesagt, deswegen hatte ich jetzt diese Assoziation. Es deutet aber eben auch darauf hin, auch so muss man diese Aussage interpretieren, so nach dem Motto, naja, wenn du ja noch deiner Arbeit nachgehen kannst, auch wenn du nicht bei 100% bist, aber dann bist du ja nicht krank, wenn ich das so interpretieren soll.
Genau, und deswegen habe ich noch eine Definition mitgebracht, weil das hat mich total beschäftigt, weil ich mir dachte, bevor man über Krankheit redet, muss man ja erstmal überhaupt sagen, was ist denn gesund und fühlen wir uns überhaupt immer gesund und hat man nicht immer irgendeine Stellschraube, die gerade nicht so gut geölt ist.
Und man muss sich vielleicht die Frage stellen, ob Krankheit und Gesundheit komplementäre Zustände sind.
Also das wäre auch ein
wichtiger Fakt. Bin ich entweder gesund oder krank und ist das eine trennscharfe Geschichte oder gibt es da Überschneidung oder gibt es vielleicht auch einen diffusen Raum, der irgendwie nicht klar ist?
Oder sollte ich das vielleicht in Bereiche differenzieren und ich sage mir, okay, es spricht für mich, dass ich mich gerade in einem gesunden Körper mit einem gesunden Geist befinde, wenn ich in Mehrheit der Bereiche, die jetzt zum Beispiel körperlich, geistig, sozial in Bezug auf chronische Erkrankungen, Gebrechen und so weiter, eher Richtung Gesundheit tendiere. Vielleicht wäre eine Skalierung da einfach besser. Aber ich möchte noch gern meine dritte Definition mit dir teilen, und zwar von Parson, ist ein Soziologe, und er beschreibt Gesundheit als einen Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Aufgaben und Rollen, für die er sozialisiert worden ist.
Spielt ja auch wieder so ein bisschen ein Stück weit auf den Beruf an, aber eben zum Beispiel auch auf die Mutterrolle, die Assoziation habe ich jetzt gerade. Also für die er sozialisiert, das ist auch wieder so ein bisschen, ne, man wird ja nicht zu einer Mutterrolle sozialisiert und so, aber es geht ja darum, bin ich gerade leistungsfähig für diese Rolle, die ich jetzt einnehmen muss, so würde ich es runterbrechen.
Genau, also ich würde das mal so, also die von der WHO, wenn ich das mal so kategorisieren soll, steht für mich ganz unten, dann finde ich die von Nietzsche schon ganz gut, aber ich finde die von Parson sehr gut im Rahmen dessen, was ich gefunden habe. Weil er sagt halt wirklich, also wo Nietzsche halt sagt, ja, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, was ich verkraften kann, wir haben alle so kleine Gebrechen, sagt er halt, ja, das ist wirklich ein Zustand der optimalen Leistungsfähigkeit, die ich mir auch erarbeite und es darf mir auch mal schlecht gehen. Also ich muss nicht immer in diesem Gesunden fitten. Also er lässt auch zu, dass da auch noch was anderes sein kann als Krankheit. Die wirksame Erfüllung der Aufgaben und Rollen, für die ich für die Sozialisation bestimmt bin, das ist natürlich immer die Frage, wie bin ich sozialisiert worden, aber was habe ich auch für einen Beruf erlernt? Und darunter verstehe ich eben jetzt auch die Anpassung von Menschen mit Beeinträchtigungen, von Menschen mit chronischen Erkrankungen und so weiter. Weil die sind ja schon auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auch ausgerichtet. Und dann kann ich nicht immer sagen, die sind krank, weil die haben, er ist krank, weil er, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, sondern man nimmt die Ressourcen, die der Mensch hat, und macht anhand dessen sein Gesundheits- und sein Krankheitsbild fest.
Also eine sehr individuelle.
Also wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt, dann werde ich den nicht danach beurteilen, dass der nicht 3 Runden im Kreis rennen kann, ob er gesund ist, sondern ich nehme das, was er an Ressource bietet, und schaue, inwiefern entspricht das Gesundheit oder inwiefern entspricht das Krankheit. Aber ich nehme das, was gerade ist.
Absolut. Also für mich macht das jetzt 2 Türen auf. Punkt 1 ist, das wäre ja so ein Gedanke weg hin vom Normativen. Was ist so normal und was ist normal gesund? Und dann würde man natürlich auch sagen, naja klar, jemand, der im Rollstuhl sitzt, ist nicht gesund, weil der sitzt im Rollstuhl. So. Mhm. Blöd. Also ist auch ganz gerade irgendwie blöde Formulierung. Aber hin zu dieser Individualbetrachtung und natürlich jemand, der damit sich arrangiert hat, der sein Leben so führt und das auch gut kann, der würde das natürlich nicht von sich behaupten, das wäre ja dann auch Quatsch. Also ich bin voll bei dir und würde dir zustimmen, dass dann eher so ein Gedanke hin von diesem normativen Verständnis zur individualen Beurteilung hin ist. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, und das hast du ja auch eben gerade schon angesprochen, genannt, du hast es Skalar genannt, ich würde Spektrum sagen, aber es kommt beides aufs Gleiche raus. Wir müssen uns, und das machen wir, glaube ich, in viel zu vielen Bereichen, wir müssen uns, glaube ich, davon verabschieden, sowohl im Gesundheitskrankheitszustand als auch in anderen Bereichen unseres Lebens und Zusammenlebens, dass wir Menschen in Schwarz und Weiß einkategorisieren. Das ist ein guter Schüler und das ist ein schlechter Schüler. Das ist, jemand ist verhaltensauffällig oder ist nicht verhaltensauffällig. Nee. Und jemand ist auch nicht krank oder gesund. Man kann vielleicht, das sagt man ja immer so gern, entweder du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. Ja, ein bisschen schwanger geht nicht.
Ja.
Aber ich kann,
das ist gut.
Ich kann eben was sein zwischen gesund und krank. Unwohlsein ist jetzt noch nicht krank und nicht gesund, ist jetzt auch nur eine Formulierung, die wir sicherlich alle kennen. Aber wir müssen uns, glaube ich, davon verabschieden, dass es diese starke Trennung gibt. Na klar, im Berufsleben gibt es nun mal sowas wie eine Krankschreibung, eine Arbeitsunfähigkeit, die auch ermöglicht, seiner Tätigkeit nicht nachzugehen. Da gibt es natürlich diese Trennung und deswegen haben wir die im Kopf.
Aber ich denke, es gibt auch die Spielräume, dass ich zum Beispiel sage, ich bin stark erkältet, möchte keinen anderen anstecken, mir geht es aber gut und deswegen möchte ich gerne Arbeitsaufträge reingeben. Also ich finde, diesen Spielraum muss man ja auch offen lassen und ich finde, genau da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass jeder auch sich, also ich würde es überhaupt nicht schlecht reden, wenn jemand sagt, ey, mir geht's schlecht, ich bleibe zu Hause. Und das finde ich sogar besser als jemand, der irgendwo hinkommt, in welchem Betrieb auch immer, muss nicht nur Schule sein und 2 Taschentuchpackungen benutzt und einfach seine Viren verteilt.
Ja, und alle ansteckt und so.
Genau.
Ja, aber das ist bei uns im Kopf noch nicht angekommen. Also Corona hat da schon vieles in Anführungszeichen besser gemacht.
Ja, und das ist doch schon, finde ich, eine wahnsinnige Entwicklung. Also Anfang 2020, wir haben jetzt Anfang 2024, wir sind ja auch alle sehr ungeduldig. Aber was sich in den letzten 4 Jahren verändert hat, das ist ja für meine Eltern und Großeltern schon der Skandal schlechthin in Bezug auf die Arbeitswelt. Für das, was wir aber eigentlich menschlich erreicht haben, also ich beziehe das jetzt auf die Generation, nicht nur auf meine Großeltern und Eltern, aber unsere Generation ist einfach das eigene Leben mehr, das Leben auch um die Arbeit mehr wert geworden. Und das finde ich sehr gut. Und das heißt nicht, dass wir weniger arbeiten oder weniger ambitioniert sind. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar teilweise noch vielfältige Interessen über die eigentliche Arbeit und Arbeitszeit hinaus.
Ja, vielleicht könnte man sogar sagen, man hat über die Generation das Privatleben in seiner Wichtung eigentlich der Arbeit angeglichen. Vielleicht müsste man es so formulieren. Möglicherweise. Und darüber hinaus, man hat mehr für sich erkannt, dass die Privatperson, die man natürlich auch ist, dass die ja auch irgendwie gefüttert werden möchte und dass man ja eigentlich auch mehr Interessen hat als nur, keine Ahnung, Feierabend, zu Hause auf der Couch und das war's jetzt.
Ja.
Ja, stimme ich dir schon zu, aber es ist natürlich, also diese Veränderung in der Berufswelt, ich will jetzt nochmal vielleicht darauf gehen, gut, man muss sich die Frage stellen, ob natürlich generell die gesellschaftlichen Veränderungen oder das gesellschaftliche Klima, was ja, wovon man immer spricht, auch kälter wird oder härter wird, dass das sich natürlich manifestiert. Zudem zu der beruflichen Arbeitswelt Veränderung, die auch immer schwerwiegender wird, anspruchsvoller wird. All das, will ich sagen, manifestiert sich ja auch in zum Beispiel messbaren Dingen wie Krankheitstage, zum Beispiel aufgrund von Burnout. Ja?
Genau.
Und ich habe hier auch nochmal so ein paar Zahlen rausgesucht und auch das ist wieder erschreckend, muss man sagen. Ich habe hier eine
Darf ich kurz reingrätschen?
Klar.
Wie würdest du Burnout erstmal beschreiben?
Ganz schwierig. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der Burnout hatte. Wie würde ich Burnout beschreiben? Also Burnout ist natürlich eine Erschöpfung, meine Definition, eine Erschöpfungserkrankung, die dazu führt, dass man Handlungsunfähigkeit verspürt, Entscheidungsunfähigkeit. Ich glaube, das ist auch sowas, was Menschen, die vom Burnout betroffen sind, oft sagen, oh, ich kann irgendwie gar nicht irgendwie Entscheidungen treffen, was mache ich jetzt? Oder gerade auch in Entscheidungspositionen Entscheidungen für Leute, die für mich, von mir abhängig sind, treffen. Ja, und bin deshalb, ja, das ist so ein großes Handicap. So würde ich es vielleicht ganz grob beschreiben.
Ist schon ähnlich, nur einfach bevor du zu deinen Zahlen kommst, laut ICD-11 ist Burnout ein Syndrom als Folge durch Stress am Arbeitsplatz, ganz explizit am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Lass ich einfach mal so kurz stehen. Komm mal zu deinen Zahlen und wir können dann auch nochmal darauf zurückkommen.
Ich habe mir eine Studie angeguckt, wir verlinken das natürlich auch alles wieder in unseren Shownotes, basierend auf AOK-Mitgliedern und die ist auch repräsentativ, weil entsprechend viele Menschen in Deutschland in der AOK Mitglied sind. Und von 2004 bis 2022 geht diese Studie und sie beginnt 2004 mit 8 Krankheitstagen je 1000 AOK-Mitglieder. Also gibt es 8 Krankheitstage auf Burnout bei 1000 Menschen 2004 und das hat sich gesteigert bis 2022 für 1000 Menschen auf 160. Also das 20-fache. Es hat sich ver-20-facht in, ja, 20, knapp 20 Jahren, 18 Jahren. Und das ist schon ein heftiges Anzeichen.
Und warum sagst du, ist es so? Also was fallen dir so für Gründe ein?
Naja, es gibt ja so, wenn man medial sich hier und da mal umhört, ich glaube, Richard David Precht benutzt diesen Begriff auch, dieser Sofortness. Also, dass wir ganz akut bestimmte Dinge machen, klären, regeln, kommunizieren müssen. Wenn wir mal ganz weit zurück gucken, als es noch keine E-Mails gab, kein Mobiltelefon, Telefon vielleicht schon, da waren allein, wenn wir jetzt in der Geschäftswelt bleiben, da waren Geschäftsprozesse, haben natürlich auch mehrere Tage in Anspruch genommen. Postweg, dies, das, jenes. Heute geht ja so ein Geschäftsprozess innerhalb von Minuten, Sekunden manchmal ja sogar. Und das führt natürlich auch dazu, dass du kognitiv extrem dynamisch unterwegs sein musst und dadurch natürlich auch viel mehr zum Beispiel Geschäftsfehler abarbeiten kannst in derselben Zeit und auch musst, weil du ja auch wettbewerbsfähig sein musst. Alles ist ja durch diese, auch durch die Medien, durch diese Vernetzung, die ja existiert, ist das ja auch global viel stärker zusammengewachsen, was vorher ja in dieser zeitlichen Enge überhaupt nicht möglich war. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenpunkt. Das ist schon
definitiv
ein Riesenpunkt. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele weitere Faktoren, bestimmte Anspruchshaltungen, die wir an unser Privatleben haben, die wir an unser berufliches Leben haben, ne? Was uns vielleicht vorgelebt wird, was wir uns oder wovon wir uns zwar selber versuchen zu überzeugen, ach, das nehme ich nicht so an, was ich da jetzt sehe auf irgendwelchen sozialen Medien. Am Ende machen wir es aber unterbewusst irgendwie doch und versuchen irgendwelche Rollen zu erfüllen oder irgendwelche Ansprüche zu erfüllen, Maßstäbe, die gar nicht unsere sind. Und so kommt eins zum anderen und es schaukelt sich halt auch hoch.
Kannst du diesen Begriff nochmal sagen? Der hat mir gut gefallen.
Sofortness.
Sofortness.
Ich habe den nicht erfunden, aber ja.
Ja, ich hatte jetzt gerade so Sofortlichkeit im Kopf, aber Sofortness hört sich super an. Und ja, um mal bei dem Beispiel mit deiner Waage vorhin zu bleiben, also diese klassische Waage, die sich so auspendelt. Ich packe, kurz zusammengefasst, einfach auf die eine Seite immer mehr drauf, das Ding schleift unten, ich kann gar nichts mehr bewegen und das andere hängt so weit in der Luft, dass ich ja gar nicht mehr drankomme. In Bezug auf Erholung, Entspannung, Freizeit. Weil natürlich, alles, was ich an Alles, was an mehr dazukommt, auch wenn es mir irgendwann langfristig Arbeitserleichterung bringen soll, sei es Digitalisierung und so weiter und so fort. Es wird immer Input gegeben, gegeben, gegeben. Aber wo genau findet der Ausgleich statt? Weil das passiert ja zusätzlich. Also man geht ja jetzt trotzdem nicht, auf einmal sagt kein Arbeitgeber so, wir gehen jetzt mal alle ein halbes Jahr 10 Stunden anstatt 8 Stunden jeden Tag arbeiten, weil, ganz wichtig, wir müssen ja 2 Stunden in Digitalisierung entwickeln, weil unsere Programme dürfen ja nicht stehen bleiben, also wir müssen ja trotzdem den Soll bringen, den wir gerade machen, aber wir müssen ja ganz viel Neues jeden Tag lernen.
Ja, also quasi.
Und so wird es irgendwie dann auf die Leute abgewälzt und deswegen kann ich das schon verstehen, dass diese Zahlen sich steigern und wir, also ich würde jetzt sagen, schon meine Generation, mein Jahrgang ist eben genau da reingeboren. Wir sind es irgendwie teilweise schon gewohnt, sich ständig umzustellen und sich auch eigene Pausen zu schaffen, aber man muss das schon irgendwo mitkriegen. Und natürlich ist es auch, ich habe einen Gesundheitsberuf gelernt, ich habe einen sozialen Beruf studiert. Ich würde mal sagen, das sollte man wahrscheinlich zur Voraussetzung für alle machen, für ein einheitliches physisches und psychisches Wohlbefinden, auch wenn mir bewusst ist, dass es nicht möglich ist. Dann muss man es halt in die Allgemeinbildung, in die Schule mehr reinbringen, um ein besseres Bewusstsein irgendwie zu erlangen.
Vielleicht an der Stelle noch mal eine Frage. Was glaubst du denn, wer eher prädestiniert ist, einen Burnout zu bekommen, Männer oder Frauen?
Ich schwanke gerade zwischen beiden Sachen. Ich glaube eher Männer tatsächlich. Ich tippe jetzt mal auf Männer.
Es sind Frauen.
Sind Frauen, krass. Ich habe jetzt eher gedacht, weil Frauen so diese Überbelastung aus Care-Arbeit einfach schon gewohnt sind. Aber wahrscheinlich ist es dann so, dass das jetzt mit einfach noch dazukommt und es deswegen so ist. Aber ich kenne auch tatsächlich einige Männer, die an Burnout leiden oder gelitten haben.
Na klar.
Und warum es überhaupt zum Burnout auch kommt, ist ja interessant. Diese Vorboten werden ja ganz oft nicht gelesen. So Stimmungsschwankungen, Häufung von Fehlern, Verunsicherung, Gleichgültigkeit. Das wird ja häufig missachtet und ich finde, wir sind ja da auch nachlässig. Ich fand es sehr schön, als wir uns kurz vorher privat vor der Aufnahme unterhalten haben, hast du mich nochmal auf mein Stimmungsbild vor über 1,5 Monaten angesprochen. Weil du dich einfach vergewissern wolltest, wie sich genau diese Sache verändert hat. Weil ich denke, dass so diese Langfristigkeit verlieren wir so ein bisschen aus dem Blick, weil natürlich können wir uns einmal im Monat treffen und es ist vielleicht immer genau der Tag, wo ich super gestresst bin und dann sage ich dir auf deine Frage, wie geht's dir, dreimal hintereinander, ich bin gerade gestresst. Das heißt ja aber nicht, dass ich von ein und derselben Sache gestresst bin. Vielleicht bin ich einmal gestresst, weil mein Auto kaputt ist, einmal, weil ich Stress mit meinem Partner habe und das nächste Mal, weil ich morgen 5 Vertretungsstunden habe. Dann finde ich, ist das jetzt, kann man das noch sagen, okay, das waren jetzt einfach ungünstig gelegt, sind ungünstige Sachen zusammengekommen. Aber wenn ich dreimal wegen ein und derselben Sache gestresst bin und die mich vielleicht auch währenddessen total immer runtergezogen hat, dann finde ich es natürlich schon sehr aufmerksam, wenn Leuten das einfach auffällt.
Ja, ich finde das auch wichtig. Also das ist auch schwer im Alltag. Also muss man, so ehrlich müssen wir mit uns ja auch selbst sein. Wir alle als erwachsene Menschen haben mit uns selbst zu tun und haben unsere Schwierigkeiten und unsere Probleme. Und dann muss man trotzdem manchmal versuchen, unseren Mitmenschen dann manchmal zuzuhören und manchmal abzulesen oder zumindest wirklich ehrlich zu erfragen, Mensch, wie geht's dir denn? Gerade wenn man sowas auch weiß. Und das versuche ich zumindest immer. Ja,
also ich glaube, was so ein ganz wichtiger Punkt sein könnte, um uns da einfach voranzubringen, also Gesundheit zu erhalten, Krankheit, gerade dann auch schwerwiegend in Bezug auf Arbeit, dem Burnout entgegenzuwirken, ist wirklich so eine Sensibilität dafür zu entwickeln, auch für unser Miteinander. Keine punktuellen, einmaligen Anstöße immer gleich auch auf die Goldwaage zu legen. Wir sind heute sehr bei dem Wagenbild, weil, also wenn ich jetzt sowas sage wie Vorboten, Häufung von Fehlern oder Verunsicherung, dann sollte ich natürlich nicht einem Berufseinsteiger unterstellen, er hat einen Burnout, weil er jetzt die ersten 3 Monate in einem neuen Unternehmen überfordert ist. Das ist ja wiederum ganz normal. Aber was ich natürlich machen kann, ist ihm zur Seite stehen, ihn unterstützen, damit es langfristig nicht dahin kommt, damit er sich sicher fühlt, damit er sich gut fühlt und damit er vielleicht auch das Vertrauen hat, wenn ihm irgendwas schwerfällt, dass er dann auch Hilfe bekommt.
Und da docken wir fast an unserer letzten Folge oder an unserer vorletzten Folge an, Arbeitnehmer, Arbeitgeber macht. Denn ich glaube, in den letzten Jahrzehnten hat sich ein Arbeitgeber gesagt, ja, dann fahren wir halt auf Verschleiß. Wenn der uns wegbricht, da stehen ja noch 5 andere. Und heute funktioniert das einfach nicht mehr. Ja. Du bist auf jeden angewiesen. Und wenn du auf jeden angewiesen bist, heißt das meist auch, dass du sowieso zu wenig Leute hast, Fachkräftemangel. Das heißt, die höhere Last, die ja auch gefühlt immer höher wird, weil die Ansprüche ja auch mehr steigen, werden auf immer weniger Schultern verteilt. Du musst also dafür sorgen, dass diese paar Säulen, die du hast, auch stabil bleiben. Und das ist zum Glück ein Umdenken, was, glaube ich, stattfindet, aber was natürlich auch noch nicht überall angekommen ist.
Definitiv. Und ich finde, das kann man ja auch für uns jetzt sagen, also an unserem Beispiel, ich lese gerade sehr oft in den Medien so Hölle, Vorbereitungsdienst, immer mehr, ja, brechen es ab und so weiter.
Komisch.
Genau, du sagst auch ganz komisch. Aber warum sage ich ganz komisch? Ich unterhalte mich auch mit Leuten. Ich kenne sogar Leute, die ihre Schule gewechselt haben, die abgebrochen haben. Ich kann das, glaube ich, sagen, weil ich mich wohlfühle, weil ich dorthin gehe, Hilfe bekomme und die Leute mich unterstützen, mir natürlich auch Kritik geben, aber nicht im Sinne von, boah, sind Sie doof, das müssen Sie doch wissen, sondern hey, achten Sie mal darauf, überdenken Sie das nochmal und also einfach eine Unterstützung sind. Und schon fühle ich mich auf meinem Lernprozess gesehen und alle Aufgaben sind nur noch halb so schlimm, weil ich keine Angst haben muss.
Was ich meine mit komisch ist, ich finde es, das ist wieder so, ich finde es immer sehr interessant, man unterhält sich über Dinge und zack, kriegst du es angezeigt als Nachricht. Das finde ich immer komisch, aber ich glaube, das ist uns mittlerweile alle klar, dass der Algorithmus auch immer zuhört, wenn wir reden. Mich wundert aber, nee, oder ich kenne auch Fälle, die genau das schildern, was du auch geschildert hast, wo man sich da manchmal fragen muss, ey, man, das sind soziale Berufe. Lehramt ist ein sozialer Beruf. Ich kenne das aber auch von so Sachen wie Jugendämtern, wo ich mich manchmal frage, ey, Leute, ihr habt soziale Arbeit studiert oder was Ähnliches. Mhm. Wie fucking unsozial können Menschen miteinander umgehen, die miteinander arbeiten? Also das kenne ich aus meinem Bereich nicht so. Gewerblich-technischer Bereich, da denke ich mir mal, Leute, was läuft da falsch? Aber das ist eben dieser Druck, den dann jeder Arbeitnehmer aufgrund seiner, und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin genannt habe, psychische Belastung, in so Sozialberufen, Erziehungsberufen, Pflegeberufen, all das, da lastet auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sehr hoher Druck und der äußert sich leider dann oftmals scheinbar auch darin, dass der in das Kollegium abgegeben wird und das ist natürlich total toxisch.
Genau, da ist nämlich auf jeden Fall ein großer Punkt natürlich dann auch Unzufriedenheit und vielleicht einfach so dieses Unterschiedliche. Ich sag mal so, es ist immer ein bisschen Konkurrenzdenken dabei. Und ich finde, man muss auch ehrlich sagen, man muss auch vielleicht einfach anerkennen, also ich kann das mittlerweile gut, dass ich Leuten sagen kann, boah ey, du machst das mega gut. Aber ich ertappe mich dann immer gleich dabei, dass ich auch sage, oh, ich wünschte, ich könnte das auch so. Wo ich mir dann auch denke, nee, ich muss nicht alles so gut können wie jemand anders. Dafür gibt es ja Experten, dafür gibt es Steuergruppen, dafür gibt es Einteilungen. Und sich so aneinander zu messen und eben das soziale Miteinander unter dem erhöhten Arbeitsstress dann, dass das natürlich auch mit auf Krankheit und das Fehlen von Gesundheit einwirkt, ist natürlich super klar. Benni hat mir jetzt schon so einen Zeithinweis gegeben. Wir werden nicht lange überziehen, aber mir sind noch zwei Sachen super wichtig. Und zwar, ich möchte nochmal fest, also so ein rundes Bild machen am Ende. Ich glaube, wir sollten uns immer bewusst sein, dass der Energiefluss, also das, was wir uns an Energie geben, immer größer sein sollte als das, was an Energie abgeht, was von uns verlangt wird. Und das kann man jetzt sagen, boah, schwierig, aber es gibt ja sozusagen Kanister, die man zusätzlich hinzuziehen kann, um den Fluss einfach zu bestärken. Also wie so ein Ersatzkanister, den man im Auto hat, wenn der Sprit leer alle ist. So. Und bei mir sind das so zum Beispiel bestimmte Strategien und die würde ich super gerne noch mit euch und auch mit dir teilen. Und da finde ich einfach Step One, und das kann ich mittlerweile richtig gut mir Hilfe holen. Wenn ich was nicht kann, frage ich jemanden, der das kann. Weil in den 10 Minuten, in der Viertelstunde, wo ich mir über was einen Kopf zerbrochen habe, hat der andere oder die andere Person mir das meistens schon erklärt. Mir wirklich Zeit nehmen für Sachen. Also nicht sagen, ich will heute 20 Sachen schaffen, damit ich die nächsten 7 Tage nichts mehr machen muss, sondern was kann ich die nächsten 7 Tage in kleinen Stückchen abarbeiten. Hatte ich vorhin schon mal angedeutet, feste, komplett freie Tage, wo man einfach nur ohne Verpflichtung sein kann. Jetzt werden vielleicht Leute sagen mit Kindern, ey, das geht doch nicht, ne? Aber Kinder, also den Familienalltag dann vielleicht trotzdem so freigestalten und sich sagen, oh, einfach mal genießen, das machen, worauf ich Lust habe und nicht irgendwie
keine Spielgruppe, keine Sportgruppe.
Keinen festen Termin, keine Uhrzeit hinterherjagen, sondern auch mal, also ich merke, für mich sind so die intensivsten Tage, wo ich dann manchmal irgendwie mir sage, kann mir mal jemand sagen, wie spät es ist? Und wo ich eine total andere Einschätzung habe, weil ich habe die Zeit vergessen. Und das ist so ein unglaublich schönes Gefühl, wie ich finde. Und was ich auch gelernt habe, ist wirklich auf die Gegenwart konzentrieren. Also welches Problem muss ich jetzt im Moment lösen und nicht, was könnte nächstes Schuljahr sein? Weil ganz ehrlich, ich zerbreche mir jetzt den Kopf darüber. Vielleicht, dass ich Klasse XY im Fach Deutsch habe und upsi, dann habe ich die doch nicht.
Da bin ich gut drin. Ich bin aber nicht so gut drin in Hilfe annehmen. Also da dieses, ich sag mal, Feste dann feiern, wenn sie fallen und nicht vorher. Mhm. Da bin ich, das kriege ich ganz gut hin. Aber Hilfe annehmen ist für so ein Ding für mich.
Okay. Und mein absoluter Pro-Tipp,
jetzt kommt's,
finde ich, ist einfach in die Reflexion gehen. Also ich mache das ja ganz viel schriftlich mit so einem Reflexionstagebuch, also dass ich da morgens und abends mir 2-3 Minuten Zeit nehme, aber auch in Gesprächen mit anderen Leuten. Also wirklich ehrlich, das fand ich auch, also wir haben uns jetzt heute eine halbe Stunde vorher erzählt, aber das war einfach so gewinnbringend. Und ich fand, also in diesen 2-3 Sätzen haben wir, glaube ich, nochmal auf so Dinge, die uns im Kopf geschwebt sind, einfach so ein anderes Bild bekommen. Hm. Und dass man wirklich einfach ins Gespräch geht. Und ich mache das mittlerweile auch im Unterricht, dass ich, also wenn mir jemand kein Feedback gibt, aber da ist eine externe Person dabei, dass ich richtig so sage, sagen Sie mal was zu der Stunde, sag mal was zu der Stunde. Mhm. Ja, gut. Und ich so, ja, was genau? Also ich interessiere mich einfach dafür, weil man sollte sich natürlich nicht nur immer für seine eigene Entwicklung interessieren, aber ich sag mal so, wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du halt auch anderen Leuten viel einfacher helfen und sie viel einfacher unterstützen, dass es ihnen auch gut geht. Punkt.
Das ist Fakt. Also das bringt mich zu dem, und das jetzt vielleicht auch als letzter Satz von mir, das bringt mich zu diesem Bild im Flugzeug, ja, setzen Sie erst die Maske auf Ihr eigenes Gesicht, bevor Sie Ihren Sitznachbarn retten, ja. Erstmal kommt die Eigensicherung und dann geht es um, natürlich auch darum, andere Menschen zu unterstützen, ganz klar, aber es bringt halt nichts, wenn du selber dabei ja, ausglühst, indem du anderen Wärme spendest. So einen Satz habe ich, glaube ich, auch letztens gelesen. Das fand ich auch ganz interessant.
Wow, sehr schön.
Hätte von dir sein können, literarisch, ja.
Oh, das ist aber ein sehr nettes Kompliment.
Ja, aber ich war heute im Studienseminar schon sehr literarisch und bildsprachlich unterwegs.
Das ist schön. Also ich bin noch nicht mathematisch unterwegs, aber vielleicht färben wir noch ein bisschen voneinander ab. So, Benni, es war auf jeden Fall wie immer eine Freude. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch dran sind, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir werden, denke ich, einige Themen auch in unserer nächsten Folge nochmal so ein bisschen kreuzen, weil das kein unwichtiger Punkt ist, gerade so in Bezug auf Krankheit, Krankschreibung und so weiter.
Also einfach ein Gefühl auch von Unwohlsein.
Mhm, ja, genau.
Genau.
Und woher es vielleicht auch gründet.
Richtig.
Also ich denke, zu diesem Thema könnte man noch 500 Folgen aufnehmen, weil es einfach sehr komplex ist. Aber ich denke, wir haben jetzt einen kleinen Abriss geschaffen. Passt auf euch auf. Pass auf dich auf, Benni. Lass dir jetzt erstmal noch ein bisschen hier was schmecken.
Genau.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Und letztes von mir noch, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr euch krank fühlt, lasst euch krank schreiben und habt kein schlechtes Gewissen.
Amen. Bis zum nächsten Mal.
Bis
tschüss,
zum nächsten
Benni.
Mal.
Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Tschüss, Franzi. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.